Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Gottes Frühwarnsystem. Nach der Tsunami-Katastrophe in Südostasien sind die Menschen weltweit verunsichert. Und das nächste Schrecknis kommt bestimmt. Heute liest Andreas Klenner für Sie die zweite Hälfte aus der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Gottes Frühwarnsystem. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Gottes Frühwarnsystem. Nach dem Seebeben und der Katastrophe durch den Tsunami in Südostasien merken die Menschen weltweit, dass es eben nicht mehr so ist, wie es immer schon war. In einem Kommentar dazu hieß es: Niemand hat vor dem Unglück gewarnt. Und selbst als die Welle in Sichtweite war, blieb die Gefahr unerkannt. Alle wurden überrascht und schockiert. Es wird im Blick auf die rund 300.000 Todesopfer, die Tausenden von Verletzten und Millionen von Obdachlosen oft auch gefragt: Wo war denn Gott? Eine deutsche Boulevardzeitung setzte nach der Flutkatastrophe über zwei Seiten die Frage: Wo war Gott? Selbst Pfarrer Thomas Wipf, Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, sagte bei der ökumenischen Trauerfeier für die Opfer: Was bleibt uns mehr als zu fragen, wo warst du, Gott, als die Fluten einbrachen? Und der römische katholische Bischof Grab erdreistete sich sogar zu fragen: Warum schläfst du, Herrgott? Warum versteckst du dein Angesicht? Warum vergisst du unser Unglück? Gott wird in Frage gestellt. Ist das die einzige Antwort, die die Repräsentanten des Christentums geben können? Wo war Gott? Wir müssten doch vielmehr so fragen: Wo war er denn nicht? Gott hat doch angeklopft. Er hat doch gewarnt. Er hat uns doch gezeigt, dass sein Wort wahr ist und dass er uns nahe ist. Er hat uns doch die Richtung angegeben. Das sollte uns ja gerade aufrütteln, dass der Herr eben nicht schläft, sondern hellwach ist und lebt. Er sieht auch nicht weg, sondern er sieht hin. Er versteckt sich nicht und er vergisst nie. Nur die Sünden, wenn sie durch das Blut Jesu abgewaschen sind, vergleichen Sie 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11, die vergisst er so, als ob sie nie gewesen wären. Von Gott heißt es in Psalm 104, Vers 32, der die Erde anschaut und sie bebt. In Nahum 1, Vers 5 lesen wir: Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen, das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. C.S. Lewis hat gesagt: Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unseren Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Wir sind es, die schlafen, und er wollte uns wachrütteln. Wir sind es, die sich verstecken. Schon die ersten Menschen, Adam und Eva, versteckten sich vor Gott, nachdem sie sein Gebot übertreten hatten. Vergleichen Sie dazu 1. Mose 3, Vers 8. Wir sind es, die ihn vergessen. Wir sind schon so weit, dass wir die Realität nicht mehr erkennen. Wir drehen alles um, vom Teufel inspiriert, der die Wahrheit immer in Lüge verdreht. Zu den Gläubigen ist gesagt: Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung, das heißt die Entrückung, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich holt, näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Dies lesen wir in Römer 13, die Verse 11 bis 14. Der deutsche Bundespräsident Horst Köhler sagte zum Abschluss seiner Ansprache zur Gedenkfeier der Tsunami-Opfer: »Ich fühle mich erinnert, während ich an diese Katastrophe denke, an eine Liedstrophe von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.« Gott sieht auf eine Welt, die sich immer mehr von ihm entfernt. Er hat die ganze Welt in Südostasien erschüttert, an einer ganz empfindlichen Stelle im selbstgemachten Paradies, als Warnung für die übrigen. Ist Gottes Handeln gerecht? Diese Frage wurde unter anderem in einer süddeutschen Zeitung aufgeworfen. Wo ist Gottes Gerechtigkeit angesichts der Übel in der Welt? Einem anderen die Schuld in die Schuhe schieben, hat dem Menschen schon immer gelegen. Das geschah schon beim ersten Sündenfall, als Gott den Adam wegen seines Ungehorsams zur Rede stellte. Nachzulesen in 1. Mose 3, Vers 11. Und dieser zu ihm sagte: »Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß.« Dies sagt uns Vers 12. Obwohl Adam seine eigene Schuld klar bewusst war, klagte er Gott an, dass dies nur deshalb passiert sei, weil Gott ihm Eva zur Seite gestellt habe. Wenn die Menschen Gott anklagen, wollen sie vertuschen, dass eigentlich sie im Unrecht sind. Wir sollten aber vielmehr mit dem Finger auf uns selbst zeigen und Gott Recht geben. Wir sollten ihm danken, dass es noch beim Erschüttern der Erde geblieben ist und er uns noch nicht aufgegeben hat. Auf die Frage, wo war Gott, konterte eine jüdische Zeitschrift: Wo war der Mensch? Wir können gegen den Herrn rebellieren, ihn in Frage stellen und ihn verwünschen. Oder es mag sein, dass wir ihn nicht verstehen. Dennoch bleibt er absolut gerecht. Die einzig wahre Gerechtigkeit finden wir nur bei ihm. Er tut nichts Unrechtes. Römer 3, Vers 4 bringt es auf den Punkt: Das sei ferne, es bleibe vielmehr so. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht: Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Auch im Gericht wird Gott völlig gerecht sein. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Dies lesen wir in Römer 2, Vers 5. Und selbst angesichts der Gerichte der Zornesschalen in der großen Trübsal mit ihren weltweiten Auswirkungen singen die himmlischen Wesen in Anbetung: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Dies lesen wir in Offenbarung 15, die Verse 3 und 4. Warum kamen beim Seebeben vor Sumatra Unschuldige um, und weshalb werden oft die Schuldigen bewahrt? Jedenfalls waren die Opfer nicht mehr schuldig als andere Menschen. Aber gerade darin liegt ja die Warnung. Der Herr Jesus sagte einigen, die meinten, der Turm in Siloa sei auf besonders sündige Menschen gefallen: Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Nachzulesen in Lukas 13, Vers 5. Und sie haben keine Buße getan, weshalb um 70 nach Christus die Katastrophe durch die Römer hereinbrach, durch die in Jerusalem praktisch alle umgekommen sind. Es ist dabei auch sehr wichtig zu beachten, dass der Herr beim Seebeben vor Sumatra keinen Unterschied machte zwischen Juden und Heiden. Im Verhältnis kamen dabei nicht weniger Juden um als Menschen aus den Nationen. Und das ist es auch, was die Bibel sagt. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Römer 2, Vers 8 bis 11. Eines Tages, sagt uns Philipper 2, Vers 10, wird sich jedes Knie vor Jesus beugen und ihm Recht geben müssen.
Sie wollen den Frieden aus eigener Kraft.
Worin steckt die warnende Botschaft? Das Unglück brach unverhofft herein. Wer hätte damit gerechnet, dass man an einem der unzähligen Traumstrände mit seiner Familie plötzlich und unerwartet von einer Todeswelle weggerissen würde? Wer hätte gedacht, dass einem dabei die eigenen Kinder oder die Eltern plötzlich entrissen werden könnten? Es handelte sich um ein Beben, das von niemandem vorhergesehen wurde. Später suchten Mütter und Väter verzweifelt ihre Kinder, und die Kinder waren auf der Suche nach ihren Eltern. Der Herr Jesus warnt vor einem Tag, der plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind, sagt uns Lukas 21, Vers 34 und 35. Die Welt wird sich politisch und religiös vereinigen. Die Tsunami-Katastrophe führte zu einer beispiellosen Solidarität und Anteilnahme. Doch ein Publizist fragte sarkastisch: Seien wir ehrlich, wäre unsere Solidarität so groß, wenn nicht Ferienressorts getroffen worden wären? Die Katastrophe rief auch nach einer Weltregierung und ließ die unterschiedlichsten Religionen auf einmal eins werden: Buddhisten, Hindus, Moslems, Juden und Namenchristen evangelischer und katholischer Prägung. Es war so, als ob es zwischen ihnen überhaupt keine Unterschiede mehr gegeben hätte. Eine vielgelesene Zeitung schrieb dazu: Die Flutkatastrophe hat die Welt zu einer einzigen Trauergemeinde gemacht. Die Menschen äußern ihre Gefühle in weltlichen Ritualen, wie sie seit dem Tod von Prinzessin Diana immer häufiger zu beobachten sind. Haben die Medien eine Globalisierung der Emotionen bewirkt? Auch ein paar wenige Auszüge aus einem deutschen Wochenmagazin seien erwähnt. Die ganze Welt, eine einzige Gemeinde. Eine neue Weltordnung formiert sich im Mitleid mit den Opfern. Sie denkt global, sie leidet global, sie betet global. Eigentlich kann es auf den Tsunami nur eine Antwort geben: eine planetarische, eine utopische, die Nothilfe einer Weltregierung. Pfarrer Wipf meinte bei der Trauerfeier: So wie wir es jetzt erleben, könnte die Weltgemeinschaft immer bleiben. Bundespräsident Horst Köhler sagte: Wir gehören alle zusammen, wir leben alle in einer Welt. Die Zeit ist gekommen, über die Staatengemeinschaft der Nationen nachzudenken. Die Katastrophe sei eine Chance zum Frieden. Paul Virilio äußerte sich so: Die entscheidenden politischen Impulse werden nicht mehr von Revolutionen ausgehen, sondern von Katastrophen, die eine völlig neue Situation offenbaren. Doch bei allen Kundgebungen und Erklärungsversuchen blieb die biblische Botschaft auf der Strecke. Ja, sie wurde gar als sektiererisch, ungerechtfertigt, unbarmherzig und gefühllos diskriminiert. Die Botschaft der Bibel wurde nicht toleriert, sondern als rabiate Moralisierung verworfen. Das lässt uns an eine kommende Katastrophe denken. Es wird die größte sein, die die Welt je erlebt hat, durch die plötzlich nicht nur Tausende oder Zehntausende, sondern Millionen und Abermillionen von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten in allen Ländern dieser Erde vermisst werden, weil sie von Gott in die Ewigkeit entrückt wurden. Auch Henoch wurde seinerzeit von seinen Angehörigen gesucht, aber nicht mehr gefunden. In Hebräer 11, Vers 5 lesen wir: Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Könnte die Entrückung nicht Anstoß dazu sein, eine Weltregierung, sprich Staatengemeinschaft, aufkommen zu lassen, in der sich alle Religionen im antichristlichen Reich vereinen? Wird unsere Welt auf die Nothilfe einer Weltregierung vorbereitet? Eine Notstandsweltregierung, die sich dann plötzlich bilden wird? Diese wird dann alles selbst in die Hand nehmen wollen und versuchen, Gott auszuschalten. Laufen bereits die ersten Proben dazu? Das wahre Menschsein funktioniert nicht ohne Gott. Bundespräsident Horst Köhler sagte sinngemäß, dass die Traumstrände für ein selbstgemachtes Paradies standen und die blauen Wasser des Ozeans für Frieden, Frieden unter den Völkern. Aber es gibt auf der Erde kein Paradies ohne Gott und keinen Frieden ohne Jesus Christus. Bei der Tsunami-Katastrophe kamen praktisch keine Tiere um. Eine Zeitung schrieb, Antilopen, Wasserbüffel, Elefanten sind dem Tsunami nirgendwo zum Opfer gefallen. Es gibt keinen toten Elefanten, nicht einmal ein totes Kaninchen. Es war ein Gericht über Menschen. Alle Kreatur sehnt sich nach der Erlösung. In Römer 8, Vers 20 bis 22 lesen wir, die Kreatur ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch sie selbst, die Kreatur, befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt. Es ist noch nicht zu Ende. Auf den Tag genau ein Jahr bzw. 12 Monate nach dem schweren Erdbeben in Bam im Iran geschah am 26. Dezember 2004 das Seebeben in Südostasien. Die prophetische Zahl 12 kommt in der Offenbarung Jesu Christi oft vor. Die Tsunami-Katastrophe war noch nicht das Ende. Nein, es wird weitergehen und noch schlimmer werden. Früher oder später wird sich all das verwirklichen, was in der Offenbarung Jesu Christi geschrieben steht. Und dann haben wir die tatsächliche Apokalypse. In einer christlichen Zeitschrift war zu lesen, was am 26. Dezember 2004 auf und mit unserem Planeten passierte, wirkt wie der Schatten eines zukünftigen Ereignisses, das der Prophet Jesaja vor 2700 Jahren vorausschaute. Und was sah der Prophet Jesaja voraus? Wir lesen in Jesaja 24, Vers 19, die Erde wird laut krachen, die Erde wird reißen und bersten, die Erde wird bedenklich wanken. Welche gute Botschaft steckt in der schlechten Nachricht? Alle Katastrophen der Vergangenheit, wie auch die jüngste des Seebebens vor Sumatra, kündigen die Wiederkunft Jesu Christi an. Er kommt wieder. Biblische Prophetie erfüllt sich. Wir eilen ihm entgegen. Der Herr kommt zurück, wie er es versprochen hat. Lesen Sie dazu Johannes Kapitel 14, Vers 2 und 3. In seiner Ölbergrede in Matthäus 24 oder Markus 13 oder Lukas 21 hat er auch von den Zeichen gesprochen, die seine Rückkehr ankündigen. Er wird ganz gewiss kommen, wie es auch Paulus schon dem Titus schrieb, in Titus 2, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Was wir erleben und in naher Zukunft noch erleben werden, sind Geburtswehen im Prozess hin zur Neugestaltung unserer Erde. Jesus wird die Naturgewalten bändigen, die Ökologie und Topographie der Welt wird verändert werden. Er wird Gerechtigkeit und Frieden unter die Völker bringen. Und dann wird es jeder wissen, was Paulus schon den Christen zu Rom schrieb, in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wenden Sie sich jetzt, heute, zu Jesus Christus. Nehmen Sie ihn in Ihr Leben auf, so wie wir es in Johannes 1, Vers 12 lesen. Eine andere Chance haben Sie nicht. Schieben Sie diese Entscheidung, die von ewiger Bedeutung ist, nicht auf die lange Bank, des Teufels liebstes Möbelstück. Von Jesus Christus und seinem Wiederkommen sagt Psalm 93, Vers 1, der Herr ist König, mit Majestät bekleidet. Der Herr ist angetan, ist umgürtet mit Macht. Auch der Weltkreis steht fest und wird nicht wanken. Aber bevor er kommt, geht noch einmal alles drunter und drüber. Lesen wir in Vers 3 bis 5: Die Wasserströme brausen, o Herr, die Wasserströme brausen stark, die Wasserströme schwellen mächtig an. Aber mächtiger als das Brausen, großer Wasser, mächtiger als die Meereswellen, ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o Herr, für alle Zeiten.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten den zweiten und letzten Teil der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Gottes Frühwarnsystem. Diese Broschüre ist zum Verteilen gedacht. Sie soll dazu dienen, Orientierung zu geben, denn die nächste Katastrophe kommt bestimmt.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.